Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Marianne Allweis im Gespräch mit der Publizistin und Schriftstellerin Alena Wagnerowa.
Alena Wagnerowas Erinnerung reicht weit zurück. Als die Nationalsozialisten ihre Heimat, die Tschechoslowakische Republik, 1938-39 besetzten und mit Terror überzogen, war Wagnerowa noch ein kleines Kind. Und trotzdem sind es scharf konturierte Bilder, die ihr Gedächtnis bewahrt hat. Das gilt auch für die Nachkriegszeit mit der Vertreibung der Deutschen oder für den Prager Frühling. Die Phase der politischen Reformversuche in der Tschechoslowakei, der Idee eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, war für die studierte Biologin Alena Wagnerowa auch eine Zeit des persönlichen und beruflichen Umbruchs. Mitte der 60er Jahre begann sie zu schreiben, unter anderem für die von Václav Havel gegründete Zeitschrift Plammen, übersetzt Flamme. Als eben diese Flamme ausgetreten und nach der Niederschlagung des Prager Frühlings verboten wurde, änderte sich Wagnerowas Leben erneut. Sie heiratete einen Deutschen, zog als Anfang 30-Jährige ins Saarland. Ihre Themen? Frauen und Familie. Später die Vertreibung und Versöhnung zwischen Deutschland und Tschechien. Die Sudeten, historische Biografien und vieles mehr. All das bearbeitet sie seither in zwei Sprachen. Alena Wagnerowas Engagement und ihre Verbundenheit gilt heute beiden Ländern, Deutschland wie auch Tschechien.
Meine Eltern waren keine wilden Menschen gegen die Deutschen, weil die deutsche Kultur in unserer Familie etwas Normales war und die Nazis etwas nicht Normales waren.
Nachbarn, Besatzer, Feinde.
Frau Wagnerowa, Sie sind in Brno im Südosten Tschechiens aufgewachsen, heute die zweitgrößte Stadt des Landes. 1936 sind Sie dort auf die Welt gekommen, in der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik. Ihre Eltern waren Tschechen, aber dort in Brno haben seit dem Mittelalter über Jahrhunderte Tschechen und Deutsche gelebt. Wie erinnern Sie sich an das Brno Ihrer Kindheit?
Natürlich erinnere ich mich daran. Wir wohnten in dem Königsfeld, in Kralovo Pole. Und ich kann mich noch alte Briefe erinnern, dass dort Königsfeld bei Brünn stand. Und zwar, weil die Mehrheit der Bevölkerung vor 1918 in dem Zentrum der Stadt waren eher Deutsche und dann auch Juden. Und die tschechische Bevölkerung lebte mehr in den Orten, die ursprünglich Dörfer waren, zum Beispiel Židenice, Husovice und sowas ähnliches. Aber natürlich in dem 20. Jahrhundert war das tschechische Element schon lebendig.
Wie würden Sie Ihr Elternhaus beschreiben?
Mein Elternhaus, das war eine kurze Straße, Machergasse, mit etwa, würde ich sagen, 8 oder 12 Doppelhäusern. Die Hälfte war immer ein Familienhaus. In so einem Familien bin ich auch groß geworden, mit Garten und zusammen mit meinen Großeltern. Wenn ich dabei bin, würde ich nur sagen, dass während des Krieges unser Nachbar war den ganzen Krieg im Buchenwald. Das war ein ehemaliger Bürgermeister der Stadt Brünn. Uns gegenüber wohnte ein Kollaborateur und in dem Doppelhaus von diesem Kollaborateur wohnte wieder jemand, der den ganzen Krieg im Dachau war. So ist das Bild der kleinen Straße, in der ich groß geworden bin. Und ein paar Ecken weiter ist groß geworden Milan Kundera. Den kenne ich noch als einen ganz kleinen Jungen.
Den Schriftsteller Milan Kundera, der dann nach Frankreich emigriert ist. Sie haben gesagt, dass das tschechische Element in der tschechoslowakischen Zwischenkriegsrepublik schon groß war. Sie haben als Tschechen in so einem internationalen Umfeld wirklich auch zusammengelebt oder war das eher so ein Nebeneinander?
Beides, würde ich sagen. Es gab zwei, so sagen wir, öffentliche Häuser, außer dem Theater und so weiter. Und das war das Deutsche Haus, wo sich eher die Deutschen trafen. Aber zum Beispiel, meine Eltern gingen in den 20er, 30er Jahren auch in Konzerte in das Deutsche Haus. Wahrscheinlich die Deutschen nicht in dieses Haus, was die Tschechen hatten. Und das war das Besední dům. Das war auch natürlich ein Haus, wo Konzerte stattfanden mit eher tschechischen Musikern. Das waren eben die Versuche, dass Brünn wird auch irgendwie zusammen eine Stadt, wo Deutsche und Tschechen und Juden, das muss man auch sagen, zusammenleben.
Haben Sie in Ihrer Familie auch Deutsch gesprochen oder vor allem Tschechisch?
Wir waren Tschechen. Wir haben nur Tschechisch gesprochen, aber meine Eltern und auch meine Großmutter konnten natürlich alle Deutsch. Und die deutsche Literatur war bei meinen Eltern sehr wichtig. Hesse später, aber vor allem Thomas Mann.
1938, 39 haben die Nationalsozialisten sich nach und nach das tschechische Territorium einfach angeeignet. Zuerst nach dem Münchner Abkommen die Sudetengebiete an den Rändern des heutigen Tschechiens und 1939 mit dem Einmarsch von Wehrmacht und SS die sogenannte Resttschechei. Und Brünn ist dadurch Teil des sogenannten Protektorats Böhmen und Mähren geworden. Wie haben Sie und Ihre Familie den Krieg überlebt?
Ja, ich würde anfangen wie ein Kind. Und zwar eigentlich, die Geschichte kam zu mir, als ich 2 Jahre alt war. Und dann, ich saß auf dem Nachttopf und dann auf der Treppe kam jetzt ein Mann. Und ich habe erkannt, das ist mein Vater. Und er kam aus der Mobilisierung zurück. Und ich sagte, du bist da wieder. Und ich glaube, dass er sah das Doppelte. Er freute sich, zu der Familie zu kommen und gleichzeitig nicht die Republik zu verteidigen. Und das war ein großes Problem, weil unsere Verbündeten, Frankreich und England, uns an den Hitler ausgeliefert hatten. Als mein Vater in die Schule kam, sagten ihm seine Schüler, Herr Professor, warum haben Sie uns belogen? Von der Demokratie und von der Republik, das waren alles Lügen. Und man muss sich überlegen, dass diese Generation, das waren 16-Jährige, 18-Jährige, haben das Vertrauen an die Demokratie verloren durch diesen Verrat und suchte nach einer neuen Gedanken und eine gewisse, muss man sagen, schon so eine wache Elite hat sich sehr darum bemüht, las die ganze Philosophie, las alles, was möglich war und fanden die Antwort in dem Marxismus als eine Ideologie oder eine Idee, die die Menschen zum Tun gebracht hatte. Und viele Menschen von diesen Jahrgängen wurden dann im Widerstand.
Im Widerstand gegen die Nationalsozialisten?
Ja, natürlich, in dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Und das war eine ganze Generation von Menschen, die dann nach 1948, als die Kommunistische Partei zur Macht kam, als junge Kommunisten der alten Partei dienten.
Was haben Sie und Ihre Generation von der Nazi-Herrschaft mitgenommen? Was haben Sie miterlebt? In Ihrer Straße haben Sie schon viel erzählt von den Nachbarn, die im Konzentrationslager zum Teil saßen.
Sicher, das war die Realität. Und es war ja wirklich so, dass wenn in der Nacht ein Auto durch unsere Straße fuhr, hatte meine Großmutter immer Angst gehabt. Das Auto könnte vor unserem Haus stehen bleiben und meinen Vater ins Gefängnis bringen. Weil unser Nachbar, unser Kollaborateur, hat uns einmal auch angezeigt. Und da kamen auch Gestapo-Leute in unser Haus, haben dann einiges gesucht und sich geärgert, dass wir noch Masaryk hatten, ihn auch als Bild von Masaryk gehabt hatten.
Tomáš Garrigue Masaryk, dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik.
Ja, und das Hübsche an der Sache oder Komische an der Sache war, meine Großmutter sprach Wienerdeutsch, weil sie als junge Frau in Wien gearbeitet hatte. Und einer von den Gestapo-Leuten war ein Österreicher. Und ich denke, dass diese Sprachähnlichkeiten hatte eine kleine positive Wirkung, dass das alles dann letztlich ganz gut gegangen ist und mit meinem Vater ist nichts passiert. Ich denke, meine Eltern haben die Gewalt etwas zurückgehalten vor uns. Ich erinnere mich allerdings, als der Heydrich getötet wurde von den tschechischen Soldaten, dass ich gesehen habe, jeden Tag in der Zeitung, die Anzahl der Hingerichteten. Auf der ersten Seite waren immer die Namen. Und ich kann mich erinnern, dass ich die Schüsse gehört hatte, wenn ich auf dem Sandkasten gespielt hatte. Das war 1942, das war ich 6 Jahre alt, das war ich kleines Mädchen. Und wenn dann Besuch kam in den Garten und man hörte, dass nachmittags geschossen wird, dann sagten die Menschen, wir müssen ins Haus gehen, das können wir nicht hören. Das sind so diese 2, 3 Sachen, die ich dann als kleines Kind erlebt habe.
Das waren die Schüsse, das waren die Racheakte der Nationalsozialisten für die Ermordung von Hitlers Statthalter Heydrich in Tschechien. Ja. Frau Wagnerowa, Sie waren dann 9 Jahre alt, als am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 die Deutschen aus dem heutigen Tschechien vertrieben worden sind. Bis zu 3 Millionen Menschen, zuerst in sogenannten wilden Vertreibungen, später dann auch durch die Beneš-Dekrete legitimiert in groß angelegten Aktionen. Da hat sich die Wut vieler Tschechen entladen, die Wut nach der Besetzung, nach der brutalen Nazi-Herrschaft. Wie haben Sie die Vertreibung erlebt?
Wir haben die Vertreibung als etwas nicht sein sollendes erlebt. Meine Eltern waren keine wilden Menschen gegen die Deutschen, weil die deutsche Kultur in unserer Familie etwas Normales war und die Nazis etwas Nicht-Normales waren, wenn ich das so vereinfacht sagen kann. Und deswegen den Hass konnten sie nicht akzeptieren. Und der Todesmarsch der Sudetendeutschen, den sahen sie als etwas, was hätte in der ehemaligen Masaryk-Republik nicht passieren dürfen. Und in diesem Geist...
Der Todesmarsch der Deutschen aus Brünn, der sogenannte Brünner Todesmarsch.
Ja, eben, dass der Brünner Todesmarsch nicht hätte realisiert werden dürfen. Und das weiß ich, dass meine Mutter das unheimlich stark als etwas Ungeheuerliches darüber gesprochen hat. Eigentlich unsere ganze Familie war dagegen. Wir waren erstens evangelisch und Demokraten waren meine Eltern und Masaryk. Das war, sagen wir so, der gute Geist der tschechoslowakischen Demokratie. Aber diese Vertreibung, die wir veranlasst hatten, sozusagen als Tschechen, das fand man als etwas, was nicht hätte passieren sollen in diesem Maß. Wir waren da 1946, waren wir in Sobotin, in Jeseniki, in Altvatergebirge, in Zöptau. Und dann bin ich konfrontiert worden mit armen, kleinen, leeren Häusern. Und das war für mich etwas Neues. Ich hatte nie in einem Dorf ein leeres Haus gesehen und dort waren alle Häuser leer, in den kleinen Dörfern, in den Bergen. Und ich stellte mir immer die Frage, wer wohnte hier? Wer waren die Menschen, die hier waren? Und wir haben dann noch die Reste der Vertreibung, das war aber schon eine geregelte Aussiedlung, habe ich erlebt. Einmal sind wir mit meiner Mutter spazieren gegangen und vor dem Zeptauer Bahnhof stand ein Wagen mit zwei Kühen. Und auf dem Wagen saß eine alte Frau. Und meine Mutter wog ab auf eine andere Straße. Meine Mutter führte uns nicht vorbei an dem Bahnhof. Und ich habe gefragt, warum gehen wir nicht über den üblichen Weg? Und meine Mutter sagte, ich kann nicht an ihnen vorbeigehen. Ich müsste mich schämen. Und ich glaube, dieser Satz meiner Mutter war sehr grundlegend für mich.
War das Ihre Motivation, sich später dann auch mit den vertriebenen Deutschen zu beschäftigen? Sie haben ja geforscht über die Kinder, die vertrieben worden sind, auch über vergessene Widerstandskämpfer, über Antifaschisten. Es haben viele Deutsche mit den Nazis kollaboriert, aber nicht alle. Und Sie haben das in Oral History, Befragungen und Ihren Büchern erforscht. Waren Ihre eigenen Erlebnisse, auch dieses Erlebnis an dem Bahnhof, der Satz Ihrer Mutter, Ihre Motivation?
Ich würde sagen, Motivation ist vielleicht zu viel gesagt, aber etwas, was in einem bleibt. Ich hätte in die Partei nie eintreten können. Dafür war ich viel zu kritisch. Überhaupt, ich bin ein kritischer Mensch.
Leben im Kommunismus.
Frau Wagnerowa, Sie haben Biologie studiert, auch als Biologin gearbeitet, aber später sind Sie freie Schriftstellerin und Publizistin geworden. Was hat Sie dazu gebracht?
Naja, die Entscheidung für die Biologie war natürlich nach dem Abitur 1954. Und dann waren die Naturfächer, waren die nicht ideologisch. Das geht nicht in den Naturfächern und in der Biologie. Wir hatten zum Beispiel schon die mendelistische Genetik gehabt. Mendel war im Kloster in Brünn und dort hatte er seine Versuche gemacht. Das hatte man in Prag damals noch nicht gemacht, aber an der ehemaligen Masaryk-Universität in Brünn hatten wir schon Genetik studiert auch. Und ich wollte eigentlich Biologie und Philosophie studieren. Und das war nicht möglich, weil das zwei verschiedene Fakultäten waren, also das durfte man nicht. Sodass ich eben bei der Biologie geblieben bin und bin eigentlich eine Mikrobiologin geworden. Und meine Diplomarbeit war schon von den Anfängen der Wissenschaft in der DNA und in diesen ganzen genetischen Entdeckungen. Nach dem Absolutorium habe ich gearbeitet in dem Pionierhaus in Brünn, weil wir keine Stellen mehr bekamen in der Biologie, sondern eher dann in der Pädagogik. Und ich muss sagen, dass die Arbeit in dem Pionierhaus sehr gut war, weil wir vor allem nicht die Politik gemacht hatten, sondern zum Beispiel biologischen Kreis, Theaterkreis und solche Sachen praktisch Kultur gemacht hatten. Nur es ist mir passiert, dass ich einmal unsere Kaderreferentin getroffen habe. Sie fragte, wo sind Sie, wo arbeiten Sie? Und sie sagte, im Pionierhaus. Und weil sie wusste, dass ich noch ein Mitglied der Kirche bin und dass ich immer kritisch war und immer etwas Kritisches gesagt hatte, hatte das natürlich sofort gemeldet. Und man sagte, dass ich irgendwie gefälscht haben musste, mein Diplom oder sowas. Und ich musste das Pionierhaus verlassen. Und dann hatte ich auf der Veterinärfakultät gearbeitet.
Aber so haben Sie dann Ihren Job verloren?
Ja, nun ja, da musste ich noch auf die Veterinärfakultät als Laborantin gehen. Kopf verloren, das gab es damals nicht. Das muss man so ein bisschen sehen, dass das Leben im Sozialismus verschiedene Farben hatte. Ich erlaube mir da immer den Hölderlin zu sagen, was er sagte über die raue Hülse um den Kern des Lebens. Und die raue Hülse, das war die Kommunistische Partei, sicherlich, und die Funktionäre, aber das waren nicht alle Kommunisten. Es ist die Mauer um den Garten menschlichen Früchte und Blumen. Und das gab es in dieser Zeit auch. Die Mauer war ganz schön hoch, das ist ja ganz klar. Aber die Menschen finden immer Möglichkeiten, um sinnvoll zu leben. Und so haben wir auch in der Volksdemokratie, wie man das damals sagte, die zum Sozialismus sich orientiert musste oder sollte, so haben wir auch gelebt, auch kulturell. Wir lebten auf dem Gymnasium, unsere kleine Gruppe, lebten wir aus den 30er Jahren. Wir lebten nicht ganz das Aktuelle und wir hatten so eine kleine Gruppe und dann haben wir eine andere Gruppe in Prag, in der auch Václav Havel war ein Mitglied und wir haben zusammen diskutiert.
Ja. Aber waren Sie denn auch Teil der Kommunistischen Partei? Waren Sie Mitglied?
Nee, nie. Warum?
Sie sind stattdessen dann Teil der intellektuellen Reformerkreise geworden in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, dann im Prager Frühling. Sie sind 1936 geboren, derselbe Jahrgang wie Václav Havel, der Dissident und spätere ja. Präsident. Und Sie waren auch Mitglied einer literarischen Gruppe, der sogenannten 36er. War das eine Zeit der großen Hoffnung, des Aufbruchs?
Ja, das war diese 60er Jahre, das war eine Zeit einer großen Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus. Diese beiden Sachen in Verbindung zu bringen. Und übrigens, das war auch eine große Hoffnung der Generation in den 20er Jahren Geborenen. Und ich hatte damals eine große Reportage und dann ein Buch über eine Widerstandsgruppe, Předvoj, Vorhut. Und zu dem Vorhut, zu dieser Gruppe, gehörte auch Karel Kossík, der eine ganz wichtige Rolle spielte als Philosoph in dem Prager Frühling. Und das ist für mich eine Verbindung dieser Generation in den 20er Jahren Geborenen, die nach dem Ende des Krieges und in den dogmatischen Zeiten der 50er Jahre auch dogmatisch waren und dann aus ihnen Reformkommunisten geworden sind, die sich um das Demokratisches in den Sozialismus gekümmert hatten oder das durchsetzen wollten. Also man kann nicht sagen, wer Kommunist ist, das sind alle gleich. Das sind große Unterschiede. Aber ich hätte in die Partei nie eintreten können. Dafür war ich viel zu kritisch. Aber nicht überhaupt, ich bin ein kritischer Mensch. Ich bin auch zu dem neoliberalen Kapitalismus sehr kritisch.
In einer Erzählung schreiben Sie über die damaligen Intellektuellen und Schriftstellerkreise, die Schriftsteller, die ja durchaus auch Privilegien hatten in dieser Zeit, wenn diese Privilegien auch ganz unterschiedlich waren. Wie lässt sich die Stimmung in den Jahren des Aufbruchs damals in der CSSR beschreiben?
Welche Jahre meinen Sie jetzt?
Rund um den Prager Frühling.
Ja, das war eine sehr optimistische Zeit. Sehr optimistische Zeit und auch sehr freie Zeit mit vielen Diskussionen, mit vielen Gruppierungen. Und das war einfach wie eine Befreiung. Und dann natürlich nachdem die am 21. August die sowjetischen Einheiten in die Tschechoslowakei kamen, dass dann eine Zeit kam, diese 20 Jahre der Normalisierung waren die schwersten und ungünstigsten Jahre in der Existenz der tschechischen Nation in den 20. Jahrhundert. Weil in der Nazizeit konnte man sich wehren. In der Zeit zwischen 68 und 89 war nichts zu wehren. Das war einfach so eine leere Zeit. Ein Freund von mir, ein ganz alter Mann, der sagte mir immer, ich habe immer das Gefühl, dass bei uns auf dem Wasser tote Fische liegen. Und das ist das, was diese Zeit uns gebracht hatte.
Diese Erfahrungen dieser toten Zeit, die werden seit dem Krieg Russlands in der Ukraine auch in Deutschland ernster genommen, wie insgesamt auch die östlichen Nachbarn. In Tschechien heißt es ja oft als Grund für die starke Unterstützung für Kiew, auch durch bedeutende Waffenlieferungen aus Tschechien, Wir haben unsere Erfahrungen mit sowjetischen Panzern mitten in Prag gemacht, eben 1968, als Panzer der Warschauer Pakttruppen jede Hoffnung auf mehr Freiheit und auch auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz niedergewalzt haben. Wie genau prägt dieses Gefühl von der Niederschlagung des Prager Frühlings die tschechische Gesellschaft bis heute?
Ich denke sehr stark, weil man hat etwas erwartet. Und es ist zusammengebrochen dadurch, dass die Sowjets mit ihren Panzern kamen. Und nach 1969 gab es bei uns auch sowjetische Armee. Das muss man überlegen. Und das kann man nicht so schnell vergessen. Die Menschen, die wir damals am 21. August 1968 zum Beispiel auf Letna, wo ich damals gelebt habe, gesehen hatten.
Auf dem Letna-Hügel in Prag.
Ja, das waren kleine Jungs, die nicht wussten, wo sie eigentlich sind. Das waren völlig unerfahrene Burschen von 18, höchstens 18 Jahren. Wir haben sie bedauert, mehr oder weniger. Und natürlich gegen sie gekämpft, das ist ganz klar, aber auch mit Bedauern. Und ich denke, dass das sowas jetzt, als die Ukrainer kamen, dass wir wissen, worum es geht und worum es ging.
Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit der Publizistin und Schriftstellerin Alena Wagnerowa.
Die 70er Jahre, das war für mich eine Zeit, wo die Demokratie in der Bundesrepublik sehr lebendig war.
Eine Tschechin in Deutschland.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings haben Sie in Österreich einen Deutschen kennengelernt und sich entschieden, zu ihm ins Saarland zu ziehen. Es war bei Ihnen also keine Emigration aus politischen Gründen, aus Frust oder Enttäuschung wie bei vielen anderen, sondern eher eine persönliche Entscheidung, dann aus der Tschechoslowakei auszureisen?
Es war ein bisschen anders. Das war im Jahre 1967, wo ich einen Vortrag über Kunst und Zukunft machen sollte in dem Europäischen Haus in Wien. Und dort war so eine ganze Gruppe jungen Menschen. Mich brachte dann der tschechische Soziologe Jodl, der kannte einen gewissen Karl-Heinz Köhler. Und abends nach den Vorträgen und so haben wir immer diskutiert in einem der Zimmer. Und dann sind wir dann nach der Diskussion um die Mitternacht, sind wir dann alle in unsere Zimmer gegangen. Und das war so ein langer Gang. Und ich bin neben diesem Karl-Heinz Köhler gegangen. Und dann plötzlich hielten wir uns die Hände. Und so begann unsere Beziehung, die dann, sagen wir, 67 mit einem Besuch meines zukünftigen Mannes in Prag zustande kam und wo uns irgendwie klar war, dass wir uns begegnet hatten und dass wir eigentlich zusammenleben möchten. Ich kann mir vorstellen, wenn ein 21. August nicht so wäre, wie er war, wäre es durchaus möglich, dass mein Mann nach Prag kommt und dort eine große Buchhandlung öffnet, eine deutsche Buchhandlung macht. Das wäre sicherlich auch damals möglich. Aber durch den 21. August war es so, dass ich in die Bundesrepublik zu ihm kam. Und ich muss sagen, die erste Zeit in der Bundesrepublik für mich war eine Art Rolle rückwärts, weil man darf nicht vergessen, dass in dem politischen System des Sozialismus die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine wesentliche Sache war. Das heißt, wir Frauen in der Tschechoslowakei des Sozialismus viel weiter waren in der Bildung, in der Arbeit, in der Qualifikation und überhaupt in der Gleichberechtigung. Allerdings 1970 begann langsam die Frauenbewegung. Und das war natürlich für mich sehr interessant. Ich habe dann auch mein erstes Buch geschrieben, Frau im Sozialismus, Beispiel CSSR. Das war für mein damaliges Deutsch natürlich eine unheimlich schwere Arbeit. Manchmal eine Seite geschrieben, eine Woche. Aber das Buch ist erschienen, hatte auch einen Erfolg. Und dann, ich bin zum Mitglied des Frauenrings. Das war eigentlich eine eher etwas konservative Gruppe von Frauen, die allerdings diese Frauenbewegung doch irgendwie aktiv auch mitgemacht hatten. Und wir hatten dann, das konnte ich schon sehr gut Deutsch, dann hatten wir dann in den 70er Jahren in dem Heinrich-Petsch-Haus im Ludwigshafen sehr viele Tagungen für Frauen gemacht, für Frauen, ob auch man sich um Kinder kümmern soll, wie ist das mit der Berufstätigkeit der Frauen und so weiter. Und da kamen immer sehr viele Frauen und das waren sehr schöne Diskussionen. Überhaupt, die 70er Jahre, das war für mich eine Zeit, wo die Demokratie in der Bundesrepublik sehr lebendig war, in den Zeitungen, die Diskussionen, auch dann über Frauen, über die Demokratie, über die soziale Sicherungen und so weiter. Das war die Zeit, wo die Sozialdemokratie, sagen wir, die Politik führte. Und das war für mich, als wäre es die Fortsetzung des Prager Frühlings. Das muss ich so sagen.
Obwohl Sie ja quasi fast von vorne anfangen mussten mit ungefähr 33 Jahren, Anfang 30, als Sie nach Deutschland übergesiedelt sind, Deutsch lernen. Sie haben auch noch mal studiert, dieses Mal Soziologie, und haben ganz andere Erfahrungen gemacht als Frau, die im Ostblock schon viel weiter war als eben in Westdeutschland. Woher haben Sie die Kraft für diesen Neuanfang genommen?
Ich denke, es hat mich alles interessiert. Und es war auch die Beziehung zu meinem Mann, der nie das Gefühl hatte, dass die Frauen unter dem Mann stehen sollen. Und das war sehr interessant. Ich habe ihn, das ist nicht so lange Zeit, sagte, Mensch, wie hast du eigentlich neben dir 40 Jahre eine emanzipierte Frau ausgehalten? Und er hat ein bisschen nachgedacht und dann sagte, ja, weißt du, du musst dir überlegen, dass meine Mutter die ganze Buchhandlung und das ganze Geschäft in Ottweiler geführt hatte, weil der Vater an der Front war. Und dann habe ich immer meine Kindheit eine selbstständige Frau gesehen und irgendwie auch akzeptiert. Als dann der Vater aus der Gefangenschaft kam, hat sich das wieder etwas verdreht. Und so ging es in vielen deutschen Familien, wie ich dann erfahren hatte, dass die Männer wieder die Führung in der Familie übernommen hatten.
Und wie haben Sie in dieser Zeit in Deutschland auf Tschechien geblickt? Hatten Sie Kontakte? Haben Sie was mitbekommen von den Dissidenten dort rund um Václav Havel, rund um die Charta 77?
Natürlich, ich bin legal ausgesiedelt, sodass ich regelmäßig in die Tschechoslowakei fahren konnte, um vor allem auch meine Eltern und meine Schwester zu besuchen und dann Freunde. Das war zum Beispiel der Schriftsteller Alexander Kliment und dann der Soziologe Ivo Moschny. Und das waren für mich, waren das im psychisch gesehen traurige Besuche, weil ich gesehen habe, wie das Land irgendwie nicht richtig atmen kann, wie das so ist. Und deswegen versuchte ich immer wieder mal einen Artikel über die Tschechoslowakei zu schreiben, damit man doch etwas schreibt über das, was die Tschechoslowakei vielleicht einmal war und ab und zu noch ist, dass man sie nicht vergisst, wie das ein bisschen gewesen ist. Und ich hatte da natürlich auch Kontakt. Alexander Kliment, der gehörte auch zu dem Dissent. Und diese Sachen habe ich natürlich beobachtet, habe ich aber nicht teilgenommen, weil das hätte natürlich für mich bedeutet, nicht in die Tschechoslowakei weiterfahren zu können. nach 89 kam so etwas wie eine kleine Rückrolle in den ehemaligen sozialistischen Ländern für die Stellung der Frau.
Umbrüche, Neuanfänge, alte Muster.
Sie konnten ab dem Jahr 1989 gleich zwei Revolutionen aus der Nähe verfolgen. Die friedliche Revolution in der DDR und die samtene Revolution in der Tschechoslowakei. Ihr erster Gedanke, wenn Sie an beide Revolutionen denken, wie unterscheiden sich die beiden voneinander?
Für mich war das, wie man gegenüber der DDR sich verhalten hat, als Kolonialisierung. Und ich muss sagen, dass ich mich als eine Ossi geführt hatte, weil ich auch Jahre des Sozialismus erlebt hatte, sodass ich wusste, wie das war, wie das ist und wie das ähnlich war auch in der DDR. Sodass, wenn ich in die DDR kam, wurde ich auch einfach akzeptiert, weil man das aus mir gerochen hat, dass ich etwas davon weiß. Und ich denke, man hatte grundsätzlich einen Fehler gemacht und der Fehler viel sanfter auch gegenüber der Tschechoslowakei, dass man dachte, das waren primitive Länder, der Sozialismus brachte nicht, der Kommunismus muss man ablehnen und sie müssen von neu auch kulturell und mit allem beginnen. Und man hatte völlig übersehen, dass die sozialistischen Länder auch einige Sachen, wie zum Beispiel Emanzipation der Frauen, auch ganz gut gemacht hatten. Oder das Schulwesen zum Beispiel in der DDR recht gut war. Und wer hat das abgeschaut? Das waren die Finnen. Und die sagten vor kurzem, ja, das Schulwesen in Finnland ist absolut top. Und man sagte dann, na ja, aber das haben wir Finnen von der DDR abgeschaut. Und diese Art und Weise, wie man mit den sozialistischen Ländern umging nach 89, als mit, sagen wir so, primitiven Ländern, das sind so die Affen, die von den Bäumen jetzt auf den Boden fallen, das oder springen, das hat mir sehr wenig gefallen. Und ich glaube, das waren auch Fehler, mit denen man bis heute zu tun hat, vor allem in der ehemaligen DDR, weil die Menschen wurden nicht wahrgenommen als Menschen, die auch Menschen sind und auf einem mehr oder weniger anderen, mal gleichzeitigen Niveau leben. Und das ist sicherlich auch ein großer Nachteil und ein großer Fehler des Kapitalismus von der neoliberalen Prägung.
Für Sie persönlich dürfte es aber schon eine Erleichterung gewesen sein, jetzt wieder freier nach Tschechien zu reisen. Sie haben sich dann nach dem Sturz des Kommunismus, nach der samtenen Revolution im heutigen Tschechien ganz stark engagiert, für die Frauenbewegung, auch für die Gender Studies an der Universität in Prag. Konnten Sie dann dieses Mal Ihre Erfahrungen aus dem Westen in den Osten mitbringen?
Eigentlich weniger. Beziehungsweise manche Feministinnen in der Tschechischen Republik gingen davon aus, man musste den westlichen Feminismus akzeptieren und lehren und kennen und verbreiten. Und das war ein ganz großer Fehler, weil man seine eigene Geschichte des Feminismus hatte. Und das hatte sehr schnell Jiřina Šiklová gesehen. Und wir hatten dann ein ganz großes feministisches Projekt gemacht, das Gedächtnis der Frauen in der Tschechoslowakei. Und das war sehr interessant, weil das die ganze sozialistische Zeit auch retrospektiv wurde und aber auch die Zeiten zum Beispiel der Großmüttern und der Großvätern, wenn das ältere Frauen im Gedächtnis hatten. Das ist ein großes Projekt geworden. Wir hatten dann auch ein ähnliches Projekt initiiert in Ostdeutschland, wenn man das so sagt. Und das ist natürlich sehr gut, weil dann weiß man, wie Frauen in der sozialistischen Zeit gelebt hatten.
Wie schätzen Sie denn insgesamt die Emanzipation der Frauen oder auch die Gleichstellung heute in Tschechien ein? Da liegt das Land ja in Rankings zum Beispiel zur Geschlechtergerechtigkeit stabil auf einem der letzten Plätze in der EU.
Ja, das ist eine Sache, über die ich mich sehr oft ziemlich ärgere, weil ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahren sowohl in dem Westen, aber auch in der Tschechoslowakei, die Männer härter geworden sind und unfreundlicher und gewaltsamer geworden sind. Und ich habe das Gefühl, dass in der Tschechoslowakei oder in Tschechien hängt das davon ab, dass die Männer das Gefühl haben, dass durch den Sozialismus und die Frauen den Männern, sagen wir, ihre Rechte nahmen. Und nach 89 haben die Männer wieder ihre alten Berufe, das heißt, eine Fabrik zu leiten, so diese führenden Positionen in den Banken zum Beispiel bekamen, in Betrieben und so weiter. Und plötzlich hatten sie den Eindruck, wir sind jetzt wieder die Männer. Und das ist, denke ich, ein bisschen etwas zu wenig diskutiert. Die Frauen sprechen darüber. Aber eine Sache war natürlich auch, dass man in den Gedanken des totalen Antikommunismus sich nicht vorstellen konnte, dass die Rechte der Frauen gerade in den sozialistischen Ländern voll realisiert wurden. Und in die Tschechoslowakei fuhren sehr oft Frauen aus der Bundesrepublik und staunten immer, wie sich die tschechischen Frauen verhalten und so weiter, wie frei sie sind, wie viel sie machen können, wie sie studieren, wie gebildet sie sind. Als ich in die Bundesrepublik kam, wenn eine Frau eine Lehrerin war, dann war das schon irgendwie etwas, was geachtet wurde. Bei uns eine Frau als Lehrerin, das war so normal, dass sich niemand darüber wunderte. Aber nach 89 kam so etwas wie eine kleine Rückrolle in den ehemaligen sozialistischen Ländern für die Stellung der Frau. Inzwischen ist die Beziehung zwischen den Tschechen und den Deutschen etwas, was normal ist.
Brückenschlagen. Die Wiedervereinigung, auch der Fall des Eisernen Vorhangs in Europa, der hat ja auch eine Wiederannäherung zwischen Deutschen und Tschechen möglich gemacht. Einfach war das am Anfang ganz sicher nicht, wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten in der Tschechoslowakei und auch wegen der Vertreibung der Deutschen aus dem heutigen Tschechien. Da war das jahrzehntelange Schweigen und auch dann ein Aufbrausen auf tschechischer Seite, auf deutscher Seite, die Forderungen der Vertriebenen. Wie haben Sie diese Wiederannäherung erlebt?
Naja, sie hatten auch Forderungen gemacht, nicht nur zurückzukommen, sondern Eigentum wieder zu bekommen. Das wurde nicht so akzeptiert, natürlich, aber fangen wir anders an. Ich würde sagen, die Diskussion über die Vertreibung begann in der Tschechoslowakei in den 60er Jahren schon sich so formuliert zu werden, dass das nicht alles so richtig war und dass da ist irgendwie so ein schlechtes Gefühl geblieben. Das waren die 60er Jahre. Nach der Normalisierungszeit kam das natürlich wieder in eine andere Form. Wobei ich muss sagen, dass manche von den Sudetendeutschen, insbesondere Witikobund, waren eigentlich recht reaktionär und wollten immer nur die Tschechen als die Schuldigen sehen und haben völlig vergessen oder vergessen wollen, dass es unter den Sudetendeutschen auch Sozialisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und gläubige Christen kam, die keine Nazis waren und die, sagen wir, die Geschichte zweimal bezahlt hatten. 1938, wo sie vielfach in KZs kamen, sei es Kommunisten, sei es Sozialdemokraten, sei es katholische und evangelische Pfarrer. Und Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie vor allem in der Tschechoslowakei auch die Sozialisten die zweite Niederlage erlebt, weil sie in der Mehrheit auch doch in die Bundesrepublik oder nach Deutschland gegangen sind und unter Umständen gehen mussten. Es ist ja auch so, wenn alle Menschen, alle Deutsche aus einem Dorf gehen, weil sie Nationalsozialisten waren, geht die Gruppe, die Sozialisten waren, auch. Weil das Dorf ist irgendwie leer, da kommen Tschechen, mit denen man sich nicht so sofort verständigen kann. Und dann geht man lieber nach Deutschland mit den anderen.
Über genau diese Menschen haben Sie geschrieben. Helden der Hoffnung heißt Ihr Buch. Sie haben geforscht über diese Schicksale. Welche Reaktionen haben Sie mit Ihrer Arbeit erlebt?
Ich denke, das war im Grunde eine sehr gute Reaktion. Mir lag sehr daran, die sudetendeutschen Antifaschisten anzusprechen und über sie das Buch zu schreiben. Das war mir als einer Tschechin sehr wichtig. Das habe ich auch getan und ich denke, dass das gut angekommen ist. Obwohl, als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, 1945 waren sie Kinder, hatten mir manche Gruppen der Sudetendeutschen eingeladen, weil sie sich gefreut hatten, dass eine Tschechin dieses Thema bearbeitet hat. Das war irgendwie so eine Art Erholung für sie, dass da jetzt ein Tscheche darüber schreibt. Und dann war das, sagen wir, so eine Sache, die deutschen und tschechischen Beziehungen, die sudetendeutschen und tschechischen Beziehungen, natürlich so ein bisschen ein etwas langer Weg, bis Herr Posselt vor ein paar Jahren sagte, dass die Sudetendeutschen waren auch schuldig gegen die Tschechen. Und damit hat sich das...
Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt.
Ja, eben. Der hatte das relativ spät gesagt, aber natürlich, die Sachen müssen reifen. Und das war eine reife Sache und heute ist das eben so. Wobei in den Jahren so 1995, 96, manche jungen tschechischen Historiker ließen sich alles sagen von den Mitgliedern der sudetendeutschen Landsmannschaft, wenn da so eher, sagen wir, rechtsorientierte Menschen waren und dachten sie, das ist die Realität. Das war so zum Beispiel in Brünn so ein bisschen so eine Neigung. Das ist alles schon alles ausgeglichen, muss man sagen. Und in den Grenzgebieten lebt jetzt eine schon dritte Generation. Und für sie ist Geschichte des Sudeten als eines Landes etwas, was sie auch bearbeiten. Und das ist eine Fortsetzung, die mir eine große Freude macht, wenn ich diese jungen Historiker und Archivare sehe, wie sie sich in den Sudeten zu Hause fühlen und die dann auch sehr herzlich annehmen, die Sudetendeutschen, die dort zu Besuch kommen.
Als Wendepunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen, da gilt ganz oft das Jahr 1997, die deutsch-tschechische Erklärung, unterschrieben von Helmut Kohl und Václav Klaus. Da äußern beide Seiten, die deutsche Seite, das Bedauern über das Münchner Abkommen, über die Zerschlagung, die Besetzung der Tschechoslowakischen Republik, auch über die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Und die tschechische Seite erkennt auch das Leid und Unrecht durch die Vertreibung der Sudetendeutschen an. Und dann erklären beide Seiten, dass sie ihre Beziehungen nicht mit Fragen aus der Vergangenheit belasten wollen, sondern einen engen Austausch vereinbaren wollen. War das auch für Sie der Wendepunkt?
Für mich war das, sagen wir so, eher eine Freude, dass das jetzt geschieht, dass die eine Seite nicht steht über der anderen Seite, sondern beide nebeneinander sind und damit können neue Entwicklungen entstehen. Die sind auch entstanden, zum Beispiel Deutsch-Tschechisches Zukunftsfonds, der unheimlich viele gute Projekte unterstützt. Ich denke, inzwischen ist die Beziehung zwischen den Tschechen und den Deutschen etwas, was normal ist.
In Tschechien ist gerade ein neuer Präsident ins Amt gekommen. Eine Frau aus ihrer Heimatstadt aus Brünn hat auch kandidiert, aber sie hat es nicht geschafft. Stattdessen Petr Pavel, ein ehemaliger NATO-General, ein überparteilicher Quereinsteiger, der das bürgerliche Lager vereint hat. Er hat die Stichwahl gegen den populistischen Ex-Premierminister Andrej Babiš eindeutig gewonnen. Und er wird jetzt immer gefragt, wie ihm das gelungen ist, den Populismus zu besiegen. Was glauben Sie?
Ich bin sehr glücklich darüber, dass Petr Pavel Präsident der Tschechischen Republik ist, weil ich inzwischen zwei angenehme Präsidenten habe, den tschechischen und den deutschen Steinmeier, den ich auch recht achte, für die mäßige und ruhige Art, mit der er Sachen ansprechen kann. Und das kann der Pavel auch, der etwas, sagen wir, energischer ist, aber er hat einfach niemanden, im Unterschied zum Beispiel zu Herrn Babiš, irgendwie so kritisiert, auch mit Lügen kritisiert oder so. Er hatte die tschechische Bevölkerung als etwas Gemeinsames immer behandelt und angesprochen. Und er ist einfach ein moralischer und anständiger Mensch. Und als ich ihn zum ersten Mal gehört hatte, in einem ziemlich harten Gespräch in dem tschechischen Fernsehen, hatte er so ruhig und so auch selbstkritisch gesprochen. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich für ein paar Momente in der ersten tschechoslowakischen Republik wieder bin. Und er sagt auch, dass seine Vorbilder sind zwei tschechische Präsidenten, Präsident Masaryk und Václav Havel. Und das, denke ich, ist auch das Richtige. Und er war sehr aktiv und fuhr zum Beispiel zum ersten Mal in die Grenzgebiete, in der sehr viel Armut ist und die unruhig sind. Und die hatten dann aus der populistischen Ecke dann Babiš gewählt, überwiegend. Aber er fuhr in Karlsbader Ecke, um mit Menschen dort zu sprechen. Und jetzt sagt er, was für mich wichtig ist, das ist die soziale Frage der Menschen in der Tschechischen Republik. Er kann natürlich als Präsident nicht aktiv als Politiker wirken, aber es ist unheimlich schön, wenn er das sagt. Und er hatte die Menschen, die ihn nicht gewählt hatten, nie kritisiert. Er sagte, wir sind eine Nation und wir haben alle gewählt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Zuhören.
In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Marianne Alweis im Gespräch mit der Publizistin und Schriftstellerin Alena Wagnerowa. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.